Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute spreche ich mit Katrin Bohorn, die einige von euch sicherlich kennen. Schön, dass du da bist, liebe Katrin.
Ich freue mich auch. Hallo.
Ja, und wir werden heute über ganz unterschiedliche Dinge sprechen, nämlich einerseits die Frage zu beantworten oder mehr oder weniger die Aussage, die du gemacht hast, Katrin, es lohnt sich, für einen Traum oder ein Ziel zu kämpfen und sich über das normale Maß hinaus darüber zu engagieren. Ja, die Maus hat vielleicht auch damit zu tun, aber hier dann gerade nicht. Wir werden uns über Erfolg, über Ehrgeiz, über Teamgeist und Leidenschaft unterhalten, aber vor allem auch in die Tiefe gehen darüber, wie der Unterschied damals zwischen dem DDR-Sport und dem BRD-Sport geworden ist, weil du ja in der DDR gestartet bist und dann später rübergekommen in den Westen. Also das wird sicherlich ein Schwerpunkt heute in unserem Interview sein. Bevor wir einsteigen, natürlich wie immer ganz kurz, wer ist überhaupt Katrin? Katrin ist vierfache Olympiasiegerin und achtfache Weltmeisterin im Ruder, Doppelzweier und auch im Doppelvierer, die, wie ich eben gerade angekündigt hätte, zunächst für die DDR und dann für Deutschland startete. Ihr erstes Jahr im Seniorenalter begann mit dem Handicap einer Sprunggelenksverletzung, was auch ihren ersten Start bei den Olympischen Spielen in Seoul verhinderte. Erst im darauffolgenden Jahr begann ihre eindrucksvolle Erfolgsserie. Sie nahm an 5 Olympischen Sommerspielen jeweils mit herausragenden Medaillengewinnen teil. Bei 14 Weltmeisterschaften errang sie 8 Weltmeistertitel und 5 Silbermedaillen. Dazu kommen einige deutsche Meistertitel. Mit den Olympischen Spielen 2008 hat sie ihre aktive Karriere beendet. Ein Jahr später wurde sie während des Ruder-Weltcups in Luzern vom Weltruderverband mit dessen höchster Auszeichnung, der Thomas-Keller-Medaille, für ihre außergewöhnliche Ruderkarriere geehrt. Weitere Auszeichnungen sind ein Bambi, 5-mal das Silberne Lorbeerblatt, der Verdienstorden des Landes Brandenburg sowie der Preis des Bundesinnenministers für Toleranz und Fairplay im Sport. Heute arbeitet Katrin Bohorn als Laufbahnbereiterin am Olympiastützpunkt Niedersachsen in Hannover und betreut im Rahmen ihrer Tätigkeit deutsche Nachwuchs- und Spitzenathleten in unterschiedlichen Sportarten im Bereich der schulischen, studentischen und beruflichen Karriere. Ihr Engagement gilt der Stiftung Deutsche Sporthilfe sowie dem Kinderlachen 009 Rügen e.V. So, jetzt aber, liebe Katrin, lass uns doch loslegen. Würdest du dich auch als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Ich sag mal ja und nein. Mhm. Also ein Ja begründet damit, dass ich durch meine, ich sag's mal, Karriere, die ich im Sport absolviert habe, wie du ja schon gerade eben sehr ausführlich beschrieben, ja durchaus erfolgreich, glaube ich, dass ich Erfahrungen und Dinge, die ich durch den Sport erleben durfte, weitergeben kann. Und das Nein ist so ein bisschen meine DNA oder mein Selbstverständnis von mir selbst. Ich habe mich nie so im Vordergrund gesehen. Es war mir eher eigentlich immer unangenehm, auf der Bühne zu stehen. Und von daher, ja, ist es so ein Ja und ein Nein.
Inwiefern war es für dich unangenehm, auf der Bühne zu stehen?
Ich bin vom Wesen her eher ein sehr schüchterner Mensch früher gewesen. Mhm. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert. Durch die Erfolge wird man selbstbewusster. Und dennoch ist es mir immer unangenehm gewesen, so in den Vordergrund gestellt zu werden, weil ich mich nie so gesehen habe. Klar habe ich mit einem Olympiasieg in meiner Sportart das Allergrößte erreicht, aber ich habe das immer als ein Gemeinschaftswerk gesehen. Als ich war in vielen Rennen nie alleine im Boot unterwegs, und hinzu kommt ja auch immer noch, dass hinter dem Boot oder dem Team, was auf dem Wasser die Medaille erringt, ja noch viel, viele Menschen dazugehören, die diesen Erfolg ermöglicht haben. Und deswegen war es mir immer wichtig, zu sagen, dass das nie eine Einzelleistung von mir selbst war.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil wir hatten ja schon die Janine Gmelin auch hier, die ja im Ruder einer unterwegs gewesen ist und uns erzählt hat, wie es war, eben ganz alleine im Boot zu sein, mit sich selbst und dann die Dinge auch so auszumachen. Magst du uns mal reinholen in eben die Art und Weise, wie es dann ist, mit dem Team im Boot zu sein. Und du hast es, deswegen gehe ich da gerade drauf ein, ja schon so schön gesagt. Es war natürlich immer eine Teamleistung. Wie war das für euch? Wie habt ihr euch immer wieder gepusht zu sagen, wir schaffen das, wir machen das in jedem Fall? Und wie habt ihr es geschafft, vielleicht auch mal denjenigen mitzuziehen, der, gibt es ja immer mal so den Moment, vielleicht an einem Tag dann nicht so in der vollen Kraft gewesen ist?
Ja, das ist das lernt man mit dem Sport vielleicht noch ein bisschen tiefer. Also Rudern ist sowohl eine Einzelsportart als auch eine Teamsportart. Also man absolviert ganz viele, vor allen Dingen Trainingseinheiten, auch alleine. Man trainiert ganz viel im Einer, wie du gerade schon beschrieben hast. Und schlussendlich ist es, ich sage jetzt mal so, wenn man es in Zahlen wieder ausdrücken sollte, sind so 70% wirklich individuelles Training und nur 30% sind tatsächlich dann nachher Teamtraining, wo man dann auch zusammen im Boot sitzt. Also von daher ist es eine ganz gute Mischung und man wächst halt als Team dann zusammen und das ist so ein bisschen auch der Vorteil eines Teams, dass wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, dass man durch eine Teamleistung auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen schlechtere Form ausgleichen kann. Das kann wiederum zum Beispiel in einer Fahrerin, die nur alleine auf dem Wasser unterwegs ist, nicht. Da ist die Leistung, die sie bringt, tatsächlich die tatsächliche Leistung. In einem Team kann man sowas wettmachen. Und ich habe tatsächlich auch bei einer Weltmeisterschaft 2 Jahre mal im Solo mein Glück versucht, sag ich jetzt mal so. Es war nicht ganz unerfolgreich, würde ich behaupten, mit einem Vize-Weltmeistertitel im Einer habe ich mir da tatsächlich bewiesen, dass ich es auch im Soloboot kann. Aber ich habe in diesen beiden Jahren über mich selbst erfahren, dass ich in einem Team noch mehr aus mich herausholen kann, was ich ganz spannend fand damals, diese Erfahrung zu machen. Weil ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Das ist im Team, wie sagt ein Team immer, man verliert zusammen und man gewinnt zusammen. Und das ist nochmal ein ganz besonderes Gefühl, als wenn man dann alleine über die Ziellinie fährt. Ist auch schön, aber ich habe es schöner empfunden, in einem Team erfolgreich zu sein.
Ich erlaube mir da tatsächlich noch ein Stück tiefer zu gehen, wenn du da wirklich mal reingehst und vielleicht dich auch wirklich so erinnerst, genau das, wie du es gerade gesagt hast, eben alleine in der Zeit im Boot zu sein und auf das Ziel hinzuzusteuern und durchzufahren oder eben mit mehreren zusammen. Was macht den genauen Unterschied? Ein bisschen hast du es schon beschrieben. Lass uns ruhig ein Stückchen tiefer noch gehen. Was ist für dich so? Ich nehme dich ja so wahr, dass du tatsächlich eher so der Teamplayer, denn der Lonesome Survivor bist. Was macht es tatsächlich für dich aus, wenn du da so reinfühlst?
Es ist wirklich für mich schwierig zu beschreiben. Es ist, ich glaube, auch ein Stück weit jemand mitzureißen. Also nicht nur sich selbst aus sich selbst das Hundertprozentige rauszuholen, sondern auch andere zu motivieren und zu sagen: Hier, komm, wir schaffen das gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das kam auch tatsächlich erst später mit meinen Erfolgen. Ich bin in ganz jungen Jahren tatsächlich eher so der Individualist gewesen, habe dann aber, wie gesagt, diese Erfahrung gemacht, dass das, was ich erreicht habe, ich auch gern mit anderen teilen möchte und sie auch motivieren möchte, ähnlich den Weg zu gehen und sich zu engagieren und über seine Grenzen zu gehen. Das war das, was mich noch ein Stück weit mehr motiviert hat, auch aus mich selbst heraus noch mehr herauszuholen, das mit anderen gemeinsam dann auch zu tun.
Was sich ja letztendlich dann auch in deiner jetzigen Tätigkeit zeigt als Laufbahnberaterin, dass du tatsächlich all das ja auch entsprechend weitergibst, weil du hättest ja jetzt auch als Speakerin oder was ich wie unterwegs sein können, hast dich aber ja auch bewusst anders entschieden.
Ja, das stimmt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit auch machen kann. Jungen, talentierten Nachwuchsathleten und Spitzenathleten Dinge mitzugeben, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Nicht nur im Beruf. Ein Stück weit manchmal auch im Gespräch, im Sport, aber das ist ja nicht meine eigentliche Arbeit, sondern ich berate ja Athleten vor allen Dingen in ihrer schulischen, studentischen und beruflichen Entwicklung. Und wenn ich einem Athleten gegenüber sage, hier der Weg, der ist machbar, der ist hart, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung das authentisch dann auch unterstreichen kann, glaube ich, ist es glaubwürdig. Auf der anderen Seite auch. Also, wenn ich sage, bin den Weg gegangen und der war damals hart, aber er ist machbar, glaube ich, dass mir ein Athlet das dann am Ende auch abnimmt.
Absolut, weil es einfach authentisch ist. Du redest nicht aus der Theorie, sondern wirklich aus dem, was du selber ja auch erlebt hast. Da sind wir direkt eben auch mittendrin, weil du schreibst auf deiner Webseite oder es ist so da, fast dein Slogan quasi, es lohnt sich für einen Traum oder ein Ziel zu kämpfen und sich über das normale Maß darüber hinaus zu engagieren. Wobei es aber trotzdem auch wichtig ist, dass man das, was man tut, mit Spaß und Freude betreibt. Jetzt bist du ja eben auch schon reingegangen. War das schon immer so, dass du alles dafür gegeben hast oder hat sich das aus dem Sport heraus erst entwickelt? Du warst ja ursprünglich in der Leichtathletik unterwegs und bist dann ja ins Rudern gegangen. Aber bleiben wir bei dem. Ist das in dir einfach in deiner DNA, wie du vorhin gesagt hast, oder hat sich das entwickelt in der Zeit des Sports?
Ich glaube, das ist in meiner DNA. Das wusste ich natürlich mit jungen Jahren noch nicht so genau wie heute. Aber ich habe relativ früh erkannt, dass wenn ich was möchte, ich auch dafür alles tue. Das fing recht früh an in meiner Karriere in der DDR. Du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich ein DDR-Kind bin. Ich habe sehr früh erkannt, dass ich sportlich mich entwickeln möchte, dass ich Leistungssport machen möchte, Spitzensport, dass ich gut sein möchte in dem, was ich tue. Und in der DDR gab es ein sehr systematisch und sehr gut funktionierendes Leistungssportsystem. Und da hat sich bei mir relativ früh herausgestellt, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und das hat sich in den späteren Jahren in vielen Situationen, an bestimmten Punkten meines Lebenslaufes dann auch immer wieder gespiegelt, dass ich, wenn ich was möchte, was mir Spaß macht, wo ich Freude dran habe, auch Entscheidungen treffe, die manchmal auch teilweise egoistisch waren, aber mich auf der anderen Seite dafür auch wirklich engagiert habe und auch alles dafür gegeben habe.
Inwiefern, ne, deine vier Werte oder die wichtigsten Dinge sind ja für dich Erfolg, Ehrgeiz, Teamgeist und Leidenschaft. Ich mag mal das Thema der Disziplin noch mit reinnehmen, die sicherlich für das, was du gerade sagst, unglaublich wichtig ist, oder?
Ja, Disziplin, das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Deswegen erwähne ich die selten, weil ohne Disziplin kann man bestimmte Dinge nicht erreichen und kann man auch nicht erfolgreich werden. Also
Absolut.
Disziplin ist eine Grundvoraussetzung für viele Dinge im Liegen, ob es jetzt für Erfolg ist oder was auch immer. Deswegen erwähne ich die meistens nicht.
Und trotzdem ist es ja genau das, was vielen fehlt, ne? Wenn wir überlegen, gehen wir mal kurz ins Unternehmertum rein. Es hat ja einen Grund, dass 9 von 10 Startups halt scheitern und auch selbst nach den ersten 5 Jahren es immer noch genauso ist. Disziplin und über das normale Maß hinaus dafür zu engagieren, heißt das tatsächlich, gehen wir mal kurz auf den Unternehmeralltag, 16-Stunden-Tag sollte normal sein oder wie hast du für dich Disziplin empfunden und auch gelebt?
Disziplin verstehe ich ein wenig so, dass man bestimmte Dinge einfach tut, die notwendig sind, um sein Ziel zu erreichen. Also bleiben wir mal beim Sport. Verbinde ich damit vor allen Dingen eine gesunde Lebensweise, dass man das Training absolviert, so dass es am Ende auch erfolgreich ist, ne? Also ich sage jetzt mal, da geht es gar nicht darum, Entbehrung in Kauf zu nehmen. Also ich finde zum Beispiel dieses Wort Entbehrungen, das wird oft von Journalisten ja verwendet, in dem Zusammenhang, ja, wenn man Leistungssport hat, muss man so viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Also ich kann nicht von mir sagen, dass ich in meinem Leistungs- oder in meinem Sport, in meiner Sportkarriere irgendwas entbehren musste, sondern vielmehr war das. Ist es Ausdruck von Disziplin zu sagen, gehe früh zum Training, auch wenn ich abends vorher gefeiert habe. Nur mal so ein Beispiel. Unser Trainer hat uns nie verboten, auch mal in die Disco zu gehen oder auch mit Freunden zu feiern. Vorausgesetzt, das Training leidet darunter nicht. Ne? Und oder ein anderes Beispiel, wenn jetzt ausgerechnet an einem Wochenende, wo vielleicht eine Familienfeier ansteht, aber ein wichtiger Wettkampf war, dann ist es für mich selbstverständlich gewesen, dass ich diesen Wettkampf mache und dafür aber ja eben nicht zu der Familienfeier gehen kann. Aber das ist ein Stück weit Disziplin. Aber das sind auch Dinge, die man dann lernt und die sind halt notwendig, um das Ziel zu erreichen, was man vor Augen hat. Und das ist am Ende auch Disziplin, das dann auch so zu tun.
Absolut, absolut. Ist ganz spannend, weil ich hatte gestern, vorgestern, vorgestern war es, glaube ich, einen Vortrag vom Kollegen gehört, der eben auch gesagt hat, und das passt zu diesem Thema Entbehrung zu gut, wenn Disziplin ein Muss ist, sprich ein Zwang ist, läuft irgendwas verkehrt. Disziplin muss ein Wille sein. Und dann, wenn ich das jetzt so sehe, wenn ich dich so reden höre, ne, wenn das für dich völlig klar ist, dass du natürlich dann zum Wettkampf gehst und nicht auf die große Familienveranstaltung, dann klingt das ja nicht von wegen, ich muss da jetzt aber hin und ich habe eine Entbehrung, weil ich nicht auf die Familienfeier gehen kann, sondern ich will einfach in meinem Sport so erfolgreich sein und da ist das für mich völlig selbstverständlich. Dann würde ich jetzt auch gar nicht auf die Idee kommen, dass es in dem Fall eine Entbehrung gibt, oder?
Absolut, komplett richtig beschrieben. So genau habe ich das immer empfunden. Auch nochmal auf deine Frage über das normale Maß hinaus ist für mich auch selbstverständlich, weil mit normal bleibt man normal. Aber Olympiasiege wird man eben nicht mit normal. Das wären nur wenige. Es wird nicht jeder Olympiasieger. Und es muss einem, wenn man dieses Ziel hat, einfach bewusst sein, dass normal eben nicht ausreicht. Und ich war immer eher so ein Typ, mein Trainer musste mich oder meine Trainerin musste mich eher bremsen, als dass ich früher an den Steg angelegt hätte. Also das verstehe ich zum Beispiel darunter, über das normale Maß hinaus, sich zu engagieren.
Ja, selbstverständlich. Wenn ich, ne, wenn ich immer normal bin, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mein Erfolg auch irgendwie so lala bleibt. Nachvollziehbar. DDR-Sport, BRD-Sport. Was würdest du so sagen, waren die ganz klaren Unterschiede, wie ihr trainiert habt, wie ihr trainiert wurdet oder generell vom System her?
Ich glaube, vom Training selber, wie wir trainiert wurden, kann ich jetzt nicht so den Unterschied beschreiben. Und den gab es sicherlich, wobei, ich sage jetzt mal, das DDR-System vom Training her, denke ich, ich sage jetzt mal, in meiner Disziplin eher professioneller war als in der Bundesrepublik. Einfach warum? Weil die Frauen im Rudersport in der DDR den bundesdeutschen Ruderinnen komplett überlegen waren. Also wir waren die Besseren, muss man. Ist halt einfach so. Kann man in den
Ist doch in Ordnung.
Medaillenspiegeln, kann man in den Medaillenspiegeln nachlesen. Deswegen würde ich das gar nicht auf das Training beziehen, sondern der große Unterschied war tatsächlich in dem System selbst. Als in der DDR, wenn man in diesem Leistungssportsystem war, war man rundum versorgt, würde ich jetzt mal so das pauschal beschreiben. Es fing an in der Schule. Es gab dieses Sportschulsystem. Dort war alles abgestimmt auf den Sport, die Schule mit dem Sport abgestimmt, so dass beides optimal miteinander verzahnt war. Mit Frühtraining, dann Schule, dann wieder Training. Das war systematisch miteinander verbunden. Und das ging dann später weiter vom Übergang von der Schule in weitere berufliche oder studentische Laufbahnen. Und der Unterschied zu jetzt oder zum westlichen System, diese Verzahnung, die gibt es heute so systematisch nicht. Die gibt es natürlich und deswegen bin ich jetzt ja auch hier in meiner Tätigkeit, weil genau das mein Thema ist, weil ich optimale Voraussetzungen oder Bedingungen für die Sportler mitgestalten möchte. Aber es ist trotzdem sehr, sehr unterschiedlich zu dem früheren DDR-System, wie es heute im Bereich der, wir sagen dazu, dualen Karriere möglich ist.
Dann lass uns jetzt mal genau auf diesen einen Moment eingehen. 1989, von einem Tag auf dem anderen, war alles weg. Das System war weg. Man musste sich selbst kümmern. Du hast es gerade angesprochen. Vorher wurde alles drumherum gelegt, damit der Sport ganz klar im Vordergrund steht. Und jetzt ist auf einmal alles anders. Lass uns da tatsächlich mal eintauchen. In dem Moment, als die Mauer gefallen ist, wie war das für dich? Nicht im Moment der Mauerfall, sondern in Bezug auf den Sport. Wie hat sich was auf welche Art und Weise in dem Moment verändert? Weil wir haben ja für diejenigen, ne, ihr wisst es ja nicht, im Vorgespräch sind wir darauf eingegangen und ich habe bemerkt, da war echt ein Unterschied drin. Deswegen mag ich da so gern in die Tiefe gehen. Hol uns da mal rein, Katrin.
Es war genau so, wie du eben beschrieben hast. Von einem Tag auf den anderen war alles anders. Also ich kann mich auch noch genau an diesen besonderen Tag erinnern, wo in dieser Sitzung gesagt wurde, die Mauer ist weg. Wir waren gerade in einem Trainingslager. Wir hockten zusammen. Wir haben es eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Dann nur beiläufig weil der Fernseher, glaube ich, lief, haben wir gesehen, was da in Berlin zum Beispiel los war. Aber für uns war das damals, uns ist es gar nicht so bewusst gewesen, was da eigentlich passiert ist. Erst als wir aus dem Trainingslager wieder an unsere Heimatstützpunkte gefahren sind, ist mir persönlich wirklich die Veränderung bewusst geworden, weil es war so, wirklich so, dass 2, 3 Wochen später die ersten Trainer weg waren. Das heißt, und die DDR-Trainer waren sehr beliebt im Ausland. Die Trainer selbst haben natürlich erkannt, dass durch den Systemwechsel ihre eigene Perspektive vielleicht in Frage gestellt wird. Und haben sich dann relativ schnell neu orientiert und die waren sehr beliebt im Ausland. Deswegen waren ganz schnell auch viele Trainer bei uns aus Potsdam weg. Zum Glück meine Trainerin ist geblieben, ist uns erhalten geblieben, so dass wir das Training vor Ort eigentlich unverändert machen konnten. Nur jeder selbst stellte sich ja in Frage. Ich habe damals nach dem Abitur mit einem Sportstudium begonnen an der damaligen DHFK in Leipzig. Das war aufeinander abgestimmt mit dem Leistungssport. Und für mich stellte sich tatsächlich die Frage, ob das tatsächlich für mich eine Perspektive ist mit den Entwicklungen, die man in den letzten 2, 3 Wochen damals erlebt hat. Und für mich stellte sich dann die Frage, ja, wie geht's denn jetzt für mich nicht auf der sportlichen Seite? Das war dank unserer Trainerin relativ klar, dass wir dort unverändert weitermachen konnten. Aber die andere Schiene war für mich völlig unklar. Und ich musste für mich selbst überlegen, wie es da weitergeht. Und auf dieser Ebene sind damals viele Karrieren auch zu Ende gegangen, weil eben nicht jeder wusste, bleibe ich im Sport oder kümmere ich mich doch tatsächlich jetzt um die berufliche Karriere, weil keiner wusste so richtig, ja, wo die Entwicklung hingeht. Und deswegen sind damals auch viele Karrieren vorzeitig beendet worden, obwohl sie vielleicht hätten im Sport erfolgreich sein können, weiterhin erfolgreich sein können.
Wie war es dann letztendlich für dich, wenn du mal von heute so zurückguckst? Würdest du sagen, es war auf jeden Fall positiv, gerade was deine Karriere angeht? Oder würdest du sagen, der Mauerfall mit den Konsequenzen daraus war eher negativ, falls du das so sagen möchtest?
Nee, der war auf jeden Fall, also die Entwicklungen waren auf jeden Fall positiv, auch für mich persönlich. Also gut, im Nachhinein, man weiß nicht, wie es andersrum gewesen wäre, aber ich empfinde das für mich persönlich und für meine persönliche Entwicklung absolut positiv. Mit dem, dass ich tatsächlich auch für mich selbst bestimmt viele Dinge auch gemacht habe. Also ich habe mich nicht auf andere verlassen, sondern habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Und ich glaube, das hat mich damals dann auch ein Stück weit geformt und zu dem gemacht, was ich dann später auch geworden bin. Von daher absolut positiv. Wobei ein Aspekt mir noch wichtig ist, es wird ja heute immer noch viel darüber geklagt, dass die Wiedervereinigung in vielen Köpfen noch nicht erfolgt ist. Im Sport, muss ich sagen, hat es, glaube ich, sehr gut funktioniert, weil der Sport schnell erkannt hat, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Und das gilt natürlich noch umso mehr in einer Teamsportart, weil es war ja klar, aus 2 deutschen Sportmannschaften wird es demnächst nur noch eine geben. Und zumindest kann ich das für unsere Sportart reflektieren. Bei uns stand immer die Leistung im Vordergrund. Also die Mannschaften wurden nicht aufgrund dessen zusammengesetzt, ob man jetzt aus dem Osten oder aus dem Westen kam, sondern die Mannschaften wurden aufgrund der individuellen Leistung der Athletinnen und Athleten zusammengesetzt. Und das war ganz wichtig für die Sportler selbst, dass sie erkannt haben, dass nicht ein System bevorzugt wird, sondern dass die Leistung im Vordergrund steht. Und ich glaube, das war für uns damals entscheidend, auch diesen Weg weiterzugehen.
Es ist so spannend, wo du das gerade sagst. Es ist so ein schöner Vergleich, finde ich, mit dem, was ja eben auch seit Jahren aller Munde ist, dem Thema Gleichberechtigung. Dass es eben nicht darum ging zu sagen, okay, es wird irgendwie 50-50 gemacht oder, sondern das eigentliche Ziel, worum es ja wirklich geht, steht im Vordergrund, wie du so schön sagst, eben im Fall der Leistung. Wenn ich da mal auf die Unternehmen gucke, wenn es eben nicht darum geht, wir müssen jetzt unbedingt die Frauenquote einhalten, sondern Menschen werden tatsächlich in Unternehmen eingestellt, nur aufgrund der Leistung, völlig egal, ob sie Mann, Frau oder was auch immer sind, wurde es genauso ja im Sport auch damals gemacht. Also da ging es wirklich um das, worum es wirklich geht und nicht um irgendwie was jetzt gerade in aller Munde ist, auch mit reinzunehmen. Spannend. Ich möchte zum Schluss, und das ist so schön, weil ihr wisst natürlich, oder du weißt jetzt nicht, liebe Zuhörerin, was für ein Tag ist. Wir haben heute den 24. Februar. Gestern war Bundestagswahl. Und es passt so schön, 1989, das System war weg. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Aber du hattest ja auch geschrieben, dass wir unser demokratisches Recht auf jeden Fall wahrnehmen sollten, um somit die Zukunft unserer Gesellschaft mitzugestalten. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dein Partner und du noch nie so viel über die aktuelle politische Situation gesprochen haben, wie gerade derzeit. Jetzt war gestern die Wahl, wir haben das Ergebnis. Gibt es da für dich irgendwie einen Bezug? Kann man da überhaupt irgendwas sehen? Weil, ja, ich lasse es einfach mal offen, ich lasse dir das Wort dafür.
Naja, in Bezug zu dem, was ich gerade beschrieben habe, wo es ein, ich sage jetzt mal, es war ja ein Systemwechsel, fällt mir ein bisschen schwer. Aber auf der anderen Seite hab ich den Eindruck, dass, und die Wahlbeteiligung, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ein Stück weit überrascht. Ich hatte es gehofft, dass viele Menschen zur Wahl gehen. Zeigt aus meiner Sicht, dass es anderen Menschen ähnlich geht wie mir und meinem Partner, dass sie erkannt haben, dass diese Wahl wichtig ist für alles, was jetzt kommt. Und das Ergebnis ist jetzt keine große Überraschung, muss ich gestehen. Wichtig ist, glaube ich, jetzt, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert, dass. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich die Parteien jetzt zusammenraufen, welche auch immer es sind. Also es ist ja offensichtlich, wer jetzt in die Gespräche geht. Ich erhoffe mir tatsächlich, dass sie, also dass es eine Veränderung geben wird. Die ist notwendig, weil so weitermachen wie bisher, wäre fatal und wäre frustrierend, muss ich ganz klar so formulieren. Ich erhoffe mir, und ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch, dass die Erkenntnis so weit gereift ist, dass die Parteien, die jetzt die Regierungsverantwortung übernehmen, auch die entsprechenden Veränderungen herbeiführen. Das ist meine Hoffnung. Die nehme ich aus dem Ergebnis mit, auch wenn mich die Prozentzahl der AfD schockiert. Es war zu erwarten. Trotzdem hatte ich die Hoffnung, dass es vielleicht in die andere Richtung geht. Ist nicht passiert. Was mich zudem noch ein bisschen beschäftigt, ist, dass viele junge Wählerinnen und Wähler die AfD gewählt haben, was ich mir nicht so richtig erklären kann. Da bin ich ein bisschen gespannt noch auf, vielleicht gibt es dazu Analysen, warum gerade junge Wählerinnen und Wähler diese Partei wählen, ist für mich mit einem Fragezeichen versehen.
Bin ich ähnlich, war ich auch sehr überrascht, als ich mir gestern die Zahlen dann angeguckt habe. Ich bin ja auch ganz bewusst nochmal reingegangen und habe eben auch aufgefordert, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen, weil wir es einfach damit in der Hand haben. Und ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen, völlig irrelevant, ob es jetzt um eine Wahl oder um irgendetwas anderes geht, um wieder passend zu dem, was du gesagt hast. Du hast entschieden, dich über alle Maßen hinaus zu engagieren und bist deswegen so erfolgreich geworden. Nehmen wir es auf die Wahl bezogen, wenn ich sage, ich habe eh keine Ahnung, da oben sitzen nur Hampelmänner und es ist eigentlich völlig egal, wer gewählt wird, es passiert sowieso nichts. Das ist natürlich eine sehr reaktive Haltung, eine sehr passive Haltung, die zu nichts entsprechend führt. Und ich glaube, das ist so vielleicht genau das Entscheidende und so auch der Golden Nugget von unserem Gespräch hier. Wir haben es immer selbst in der Hand. Wir haben die Wahl, wie wir uns entscheiden, wie unsere Zukunft aussieht, wie du so schon gesagt hast, damit wir die Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten. Und jetzt können wir Gesellschaft so nehmen, wie es ist. Das passt super gut zur Wahl. Ich kann aber auch Gesellschaft sagen, okay, meine Familie ist auch eine kleine Form von Gesellschaft. Wie entscheide ich mich denn für Familie? Wie entscheide ich mich für Partnerschaft? Und letztendlich, wie entscheide ich mich für mich selbst? Und ich bin total bei dir, Katrin, ne? 1989, das System war weg. Ich würde fast sagen, behaupte mal, unsere Demokratie ist irgendwie auch sehr verloren gegangen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir die Chance haben, hier wirklich wieder dahin zu kommen, was sich ja die meisten wünschen. Nicht alle, wie wir gesehen haben, aber viele eben eine liberale Demokratie wieder ins Leben zu rufen, weil es gab sie ja einmal. Von daher passt es im Prinzip ganz gut. Was wäre so deine abschließende Botschaft, Katrin, an unsere lieben Frauen da draußen?
Ja, also eine meiner Botschaften ist immer, ja, offen zu sein, neugierig zu bleiben und vor allen Dingen auch ein Stück weit mutig, weil manchmal muss man mutig sein, um auch seinen eigenen Weg zu gehen, aber dabei nie zu vergessen, dass man nie allein unterwegs ist. Und das ist so, was mein Leben bestimmt. Bin unendlich dankbar für das, was ich erleben durfte und wünsche jedem auch diese Gefühle in seinem Leben ja zu erfahren.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich? Sei es in den sozialen Medien oder generell im Netz? Oder wie kann man mehr über dich erfahren oder vielleicht dich sogar auch mal erleben?
Ich habe eine eigene Homepage, die ich vor, ich glaube, vor einem Jahr, anderthalb Jahren selbst erstellt habe. Da kann man zu meinem bisherigen Leben sehr viel erfahren. In den sozialen Medien bin ich ein bisschen unterwegs, aber kein, ich sage jetzt mal so regelmäßiger Poster oder Posterin. Auf den klassischen Instagram und LinkedIn bin ich ein bisschen aktiv, aber wie gesagt, nicht so, dass ich da täglich was veröffentliche. Mir ist wichtig, in meinem Hier und Jetzt, in meinem jetzigen Leben präsent zu sein und das, was ich schon ja, im Podcast gesagt habe. Meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, das, was ich in meinem Leben erfahren habe, weiterzugeben und somit auch ein Stück weit was zurückzugeben. Weil das ist auch in meiner DNA. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und es ist nicht selbstverständlich, das, was ich erleben durfte. Und das mit anderen zu teilen, ist mir heute wichtig. Und das aber im wahren Leben und nicht in den sozialen Medien.
Was ein wundervoller Abschluss. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist so schön, wenn, das kenne ich ja selber auch, wirklich Dinge zurückgeben zu können und damit letztendlich auch Zukunft zu gestalten, eben bei den anderen Menschen. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Es war ganz wundervoll. Schön, dass du hier gewesen bist, dass du uns in dein Leben reingeholt hast, dass wir tatsächlich auch mal da diesen Unterschied, das ehemalige Ostsystem, dann das Westsystem, passend zu dem, was heute da ist. Danke, dass du uns hier mitgenommen hast. Danke, liebe Zuhörerin, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere für dich hier heute mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann like sie sehr, sehr gerne. Gib ihm auf deinen Lieblingskanälen, wenn dir der Podcast insgesamt gut gefällt, gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung, schreib ein Testimonial dazu, denn das ist das, was natürlich diesen Podcast dann letztendlich auch immer mehr in die Verbreitung bringt. Je mehr wir das machen, je mehr wir das empfehlen, umso mehr können wir tatsächlich die neuen Frauen ja zum Strahlen bringen, nach draußen bringen oder wie du es, Katrin, und dann damit schließe ich auch ab, eben gesagt hast, einfach das weitergeben, was wir selber erfahren haben. Danke, dass du dabei warst. Hab ein ganz schönes Wochenende, genieß es und bis ganz bald.
In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.